Die Kinderliederhits von Rolf Zuckowski, die kennen fast alle. In der Weihnachtsbäckerei zum Beispiel. Oder Wie schön, dass du geboren bist. Oder Leben ist mehr. Seine Lieder haben inzwischen schon Generationen begleitet. In diesem Monat ist er 75 Jahre alt geworden. Und er hat eine Autobiografie veröffentlicht mit dem Titel Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Und jetzt ist Rolf Zuckowski zu Gast bei uns auf RBB Kultur. Wie schön, dass Sie da sind. Seien Sie willkommen.
Und danke für diese wundervolle Begrüßungsmusik. Sie hat mich erinnert an meinen Besuch im Haus von Edward Grieg in Bergen. Da haben wir so ein Mini-Konzert genau in diesem Stil gehört. War wie ein kleines Geburtstagsständchen. Herzlichen Dank.
Und was hat Sie da hingebracht zu Edward Grieg ins
Haus? Urlaub, Ferien. Wir Hamburger wollen immer noch weiter nach Norden. Also einige wollen auch in die Sonne, aber ich liebe es, nach Norden zu fahren. Und Bergen ist eine wunderschöne Stadt und das Haus von Edward Grieg ist wirklich sehenswert.
Und der interessiert Sie als Komponist deswegen?
Ja, ich finde es wunderbar. Ich meine, da gibt es natürlich legendäre Dinge wie den Tanz der Trolle und so. Mhm. Aber ich höre ihn auch so gerne. Wenn ich klassische Musik höre, gehört er ins Spektrum.
Ihr Buch Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, habe ich gesagt, ist der Titel dieser Autobiografie. Und als ich mich so durchgelesen habe durch das Buch, habe ich an ein paar Stellen gedacht, ist das nicht fast ein bisschen tief gestapelt mit dem bisschen Glück jedenfalls, weil Sie erzählen von so vielen glücklichen Momenten in Ihrem Leben. Warum ist das denn der richtige Titel für das Buch?
Also wenn man 75 Jahre lang ein bisschen Glück hat, ist es in der Summe sehr viel
Glück. Es sammelt
sich, ja. Das wäre aber kein guter Buchtitel gewesen. Das ist ja doch so Stufe für Stufe, Jahr für Jahr. Das Glück gewesen, die Menschen zur rechten Zeit kennenzulernen, die einem weiterhelfen, die einem zur Seite stehen. Dann auch eine Familie zu haben, die in der Nachkriegszeit in Hamburg nach vorn geblickt hat, trotz der vielen Trümmer drumherum. Und es waren natürlich auch viele musische Glücksmomente. Ich habe Musiker getroffen, die studiert haben. Die konnten dann für mich wunderbar im Studio spielen. Ich konnte ihnen auf meiner Klimpergitarre die Melodie spielen. Sie haben daraus ein Werk gemacht. Und so könnte ich viele Glücksmomente aufzählen. Und ich bin sehr dankbar für das, was es in der Summe geworden ist in diesen 75 Jahren.
Und apropos Glück, besonders glücklich, schreiben Sie auch in dem Buch, sind Sie immer in diesem Monat, in dem wir uns jetzt treffen, hier allerdings zum Glück im Mai. Warum ist denn, also Sie haben Geburtstag im Mai, das könnte dazu beitragen. Warum lieben Sie den Mai sonst noch so?
Ich glaube, das kann ich sogar bei RBB Kultur singen, oder? Der Mai, der lustige Mai, der kommt herangerauschet. Hoffmann von Fallersleben, auch ein Kinderliedermacher der früheren Jahre. Den Song, den das liebt, liebe ich sehr. Und der Mai ist mein Geburtsmonat. Also mehr Glück kann man noch gar nicht haben.
Sie denken über viel nach, was Ihr Leben begleitet hat in Ihrer Autobiografie. Und gleich am Anfang kommen Sie darauf zu sprechen, ja, zu so einem Lebensthema von Ihnen, den Kleinen, den Kindern. Und Sie überlegen, was Sie zu den Kindern hingezogen hat, aber was Sie überhaupt auch zum Kleinen hingezogen hat. Welches Kleine fasziniert Sie denn noch außer den Kindern?
Ja, unsere kleine Wohnung zum Beispiel. Wir wohnen in einem Haus, das im Obergeschoss sehr kleine Räume hat. Und da ist unsere Familie gegründet worden. Und wir haben uns dann, als die Schwiegereltern so nach und nach starben, in die unteren Geschosse heruntergearbeitet, sitzen aber immer noch besonders gern in diesen kleinen Räumen, in denen unsere Kinder klein waren. Und ich habe darüber ja noch mein legendäres Dachstübchen, wo ich die ersten musikalischen Demoaufnahmen gemacht habe und in der Pandemiezeit vor 2 Jahren dort begonnen habe, auch Dachstübchen Videos zu machen, Liedergeschichten zu erzählen. Und diese kleinen Räume, die Geborgenheit, ich liebe sie, und selbst wenn wir unterwegs sind, wir suchen uns nicht unbedingt große Wohnungen und große Hotelzimmer aus. Wir mögen einfach das Kuschelige besonders gern.
Und kleine Länder lieben Sie auch besonders?
Allerdings, auch ja, wieder. Natürlich. Im Moment geht es ja sogar politisch sehr um die kleinen Länder. Wir waren in Lettland, da habe ich also die Mentalität der Letten sehr gut kennengelernt, die natürlich nach 2 schweren Besatzungszeiten nun endlich zu sich selbst gefunden hatten. Zum Beispiel singend, ne? Diese 3000 Kilometer lange singende Menschenkette Estland, Lettland, Litauen. Das hat mich zutiefst beeindruckt und darum schaue ich im Moment in dieser bedrückenden Zeit auch besonders in die Richtung, was aus diesen baltischen Ländern wird. Ich bin gedanklich sehr oft bei Ihnen.
Und Sie denken eben auch über die Kinder selbst nach. Sie schreiben da gleich im Einstieg zu Ihrem Buch darüber, was die Kinder Ihnen gegeben haben. Dazu schreiben Sie, kein Erwachsener konnte mir auf so einfache und eindringliche Weise deutlich machen, um was es im Kern unserer Existenz geht. Aber Kinder haben Ihnen das offenbar deutlich gemacht. Was haben Sie Ihnen denn da deutlich gemacht?
Also eigentlich übers Gefühl, dass jede Minute, jede Stunde Leben wertvoll ist. Ich habe bei Kindern die eine ganz schlechte Perspektive hatten. Jetzt hatte ich gerade ein Mädchen, das 14 Jahre alt, weiß, dass es nicht mehr lange leben wird und wollte gern mit mir noch einmal Ich schaff das schon singen. Mhm. Ich meine, das geht einem schon sehr, sehr unter die Haut. Und bei den kleinsten Kindern weiß man oft auch nicht, wie lange sie leben werden. Es gibt Kinder, die werden leider fast schon kurz nach der Geburt übergeben in das Reich da oben irgendwo, das drüben. Und ich glaube, man muss einfach jedes Stück Leben wertschätzen. Und das wollte ich sagen, konnten mir Kinder mit wenigen Worten ausdrücken, wenn ich sie gesehen habe, wie sie zum Beispiel autistisch mit mir zum ersten Mal gesungen haben und ihre Eltern hatten ihre Stimme kaum gehört vorher. Mhm. Dann weiß man, das ist die Substanz des Lebens. Die gilt es auch zu beschützen, zu behüten und wenn es irgend geht, auch zu fördern.
Und wie haben Sie eigentlich immer Ihre Rolle verstanden, dann den Kindern gegenüber, auch mit Ihren Liedern? Sind Sie so eine Art Vaterfigur dann oder so ein Freund, ein Kumpel? Was ist Ihre Rolle?
Ich glaube, Freund trifft es schon am besten. Also Kumpel gegenüber Kindern, das fällt mir etwas schwer mit dem Wort. Das ist dann eher so eine Sportvereinsmentalität. Und einigen Kindern fehlt ja durchaus auch das Väterliche. Ich kann das natürlich dann in keiner Weise ersetzen und viele alleinerziehende Mütter brauchen dann auch nicht unbedingt einen Vater. Die können das schon ganz alleine. Aber der Freund der Kinder zu sein, der große Freund, das hat mir immer sehr, sehr viel bedeutet, zu dem man Vertrauen hat, der vielleicht auch eine Möglichkeit eröffnet, auf die man selber nie gekommen wäre, zum Beispiel auf einer Bühne ein Solo zu singen oder in einem Stück wie meiner Vogelhochzeit eine Rolle zu spielen. Das kann man freundschaftlich mit Kindern aufbauen und irgendwann muss man sich dann auch mal Tschüss sagen und dieses Gefühl von Freundschaft im Herzen mitnehmen und vielleicht trifft man sich ja sogar mal wieder.
Rolf Zukowski, wir reden gleich weiter über Ihr Buch, auch über die Frage, wie Sie eigentlich zur Musik gekommen sind. Da spielt Ihre Familie eine Rolle und vielleicht auch Ihre Mutter, von der Sie erzählen, dass sie gern auch auf dem Tisch getanzt hat. Das müssen Sie uns mal noch ein bisschen genauer schildern. Aber wir hören erstmal ein Lied von Ihnen, nämlich Du brauchst ein Lied, das dich begleitet. Eines der bekanntesten Lieder von Rolf Zukowski, der ist zu Gast auf RBB Kultur mit seiner Autobiografie. Die heißt so wie eine Zeile aus diesem Lied, ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Und Herr Zukowski, Sie haben ja gerade schon angedeutet, irgendwie war das ein interessanter Weg, wie diese Zeile zum Buchtitel geworden ist für Ihre Autobiografie. Wie denn?
Ja, ich wollte eigentlich einiges, was mich bewegt, auch heute gerade bewegt, in dem Titel haben, nämlich Mutter, Vater, Kinderland. Das ist eine Zeile aus meinem Lied Deutschland, deine Kinder. Mhm. Und da wäre auch sehr, sehr viel drin gewesen von dem, was mir ganz wichtig ist. Nämlich, dass unser Vaterland auch ein Mutterland ist und ein Kinderland. Und dass das Miteinander der Geschlechter gleichberechtigter sein sollte. Aber mein Verleger meint, es ist ein ganz schöner Titel, aber man möchte von Ihnen etwas Persönlicheres hören. Und der Verleger Edelburgs hat mir den Tipp gegeben, aus diesem Lied, in dem ja sehr viel Lebensphilosophie drin ist, die letzten beiden Zeilen zu nehmen. Und er meint, dann sprechen Sie die Menschen mehr da an, wo sie selber auch sind. Die meisten müssen auch mit ein bisschen Mut, ein bisschen Glück für sich selber weiterkommen. Und das Lied Deutschland, deine Kinder mit der Zeile Mutter, Vater, Kinderland ist dafür aber in dem Buch als Liedergeschichte erwähnt. Mhm. Das heißt, ich bin ihm eigentlich sehr dankbar für diesen Tipp. Ich glaube, mit dem bin ich dann jetzt auch glücklicher, weil zum Beispiel viele Interviews durch diese beiden Wörter Mut und Glück eine ganz bestimmte Facette aufmachen oder Palette aufmachen.
Sie erzählen in dem Buch auch, wo Sie herkommen, wie Ihre Familie gelebt hat. Und ich habe es gerade schon gesagt, da hat Musik eine schon wichtige Rolle gespielt in Ihrer Familie. Unter anderem deuten Sie an, dass Ihre Mutter gerne mal auf dem Tisch getanzt haben soll. Ja, in welchen Situationen denn?
Es gab immer ein Vorprogramm. Und dann saß ich mit der Emma auf der Banke. Über uns, da sang ganz lieblich ein Pirol. Unter uns, da floss ganz still die krumme Lanke von Bulli Bulan. Das hat sie gesungen mit den vielen, vielen Strophen. Und übrigens noch in ihren letzten Lebenswochen. Das konnte sie immer noch auswendig. Und
aber ihre Mutter, kam die aus Berlin?
Weil das nein, ist ja aber ihre Mutter kam aus Berlin. Aha. Aber die hat sie nie richtig kennengelernt, da meine Mutter war ein Pflegekind, die wir dann Oma und Opa nannten, übergeben worden mit, glaube ich, zwei Jahren. Aber wenn die Laune dann noch besser war, dann hat sie Marika Röck imitierend oder verehrend auf dem Tisch getanzt und war sehr glücklich. In einer Zeit, in der sie aber auch oft wirklich viel aushalten musste. Es war auch oft eine Art verzweifeltes Glücklichsein, denn es gab nicht viel. Man hatte nach dem Krieg all das nicht, was uns heute so selbstverständlich erscheint. Aber man hatte die Musik Und die war ganz, ganz wertvoll, denn die konnte einem helfen, immer nur lächeln und immer vergnügt nach vorn zu blicken, obwohl ein Zweifel im Herzen liegt. Und ich glaube, in meinen Liedern ist meine Mutter ziemlich oft mit ein bisschen Melancholie in der Fröhlichkeit spürbar.
Was Ihre Mutter ja auch aushalten musste, auch davon sprechen Sie in dem Buch, war die Alkoholkrankheit Ihres Vaters. Der ist vom Alkohol nicht weggekommen. Wie hat das denn Ihre Kindheit geprägt?
Sehr stark, aber mein Vater konnte auch sehr fröhlich sein. Das war kein depressiver Mensch. Ich glaube, ehrlich gesagt, er war ein bisschen ein typischer Seemann, der an Land keinen Halt finden konnte, der an Bord eine Bedeutung hatte. Da konnte er den Leuten was sagen, was er für richtig hielt. Und an Land musste er sich immer wieder einordnen, konnte also im Grunde sich hier mit seinem Selbstbewusstsein an Land nicht wirklich nach vorne orientieren. Er war wahrscheinlich immer eher in Gedanken noch der Marinesoldat, der mit dem Dienstgrad Ansagen machen konnte. Also mein Vater hat für uns alle natürlich die Familie oft an den Rand dessen gebracht, was man aushalten kann. Das muss man leider so sagen. Aber er hat sich dann, es ist jetzt immerhin 40 Jahre her, irgendwann entschieden, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und nach einiger Zeit haben wir das dann auch akzeptiert. Wir haben gesagt, wenn du einfach nicht mehr konntest und wolltest und wir konnten dir auch nicht wirklich helfen, meine Mutter auch nicht mit ihrem großen Herz voller Liebe, dann haben wir ihn seinen Weg gehen lassen. Es hilft ja nichts. Und jetzt sind die Gedanken bei ihm also oft eher, dass man sich auch an die schönen Stunden erinnert, ans Mundharmonika-Spielen oder Kastagnetten mit zwei Löffeln nachmachen oder Hand in Hand zu Hagenbecks Tierpark gehen. All das ist ja auch da. Auch das ist mein Papa. Er ist nicht nur der, der sich das Leben genommen hat.
Und Ihr Vater hat Ihnen Ihre erste Gitarre besorgt. Insofern war er ganz wichtig für Ihren späteren Weg. Und die Gitarre, also vermittelt hat sie das dann auch zu Ihrer ersten Band gebracht. Genau. Interessanter Name, die Band, bei der Sie eingestiegen sind, damals in den 60er Jahren in Hamburg, The Beethovens.
Ganz genau, mit einem großen A in der Mitte, um uns ein bisschen von Beethoven abzusetzen. Aber auch noch ein Insider, unsere Schule, die Albrecht-Thehr-Schule,
hatte
ATH in der Mitte. Das war das Kürzel der Albrecht-Thehr-Schule. Das war ziemlich genial von uns, den Beethoven mit der Schule zu verknüpfen.
Also Beat versteht man ja sofort, das war die Musik der Zeit, Beatles und so weiter. Aber warum wollten Sie dann überhaupt als Schülerband mit dem alten Beethoven was zu tun haben?
Das war Provokation. Wir sind übrigens gar nicht die Einzigen, die es gewagt haben. In Dänemark gab es so eine Band und in Karlsruhe, die haben wir aber nie kennengelernt. Aber es gab ja auch einen Welthit, Rollover Beethoven von Chuck Berry, und den haben wir ganz besonders gern gespielt. In dem Sinne lag das schon auch ein bisschen in der Luft.
Und Sie waren mit dieser Band, waren Sie richtig gut unterwegs eine Zeit lang, ne?
Das ging gut los. Wir haben so, ich glaube, im August, September unser Album Happy to be Happy veröffentlicht. Das ist übrigens jetzt im Stream wieder zu hören. Ganz aktuell. Also wer sich da ein bisschen reinhören möchte in den ganz frühen Zukowski, kann das tun auf den üblichen Streaming-Plattformen. Und wir haben dann eigentlich ganz schöne Sachen erlebt. Fernsehen, ein bisschen Rundfunk, sogar das Abendprogramm in der aktuellen Schaubude in Hamburg. Aber dann wurde unser Gitarrist leider immer süchtiger nach Soli, die nicht aufhören. Jimi Hendrix war, glaube ich, sein ganz großes Vorbild. Und darum hat er dann am zweiten Weihnachtstag im Hamburger Star Club, wo viele Karrieren ihren Anfang machten, sein Solo nicht beendet, bis der Bühnenmeister das Licht ausgemacht hat. Und damit war leider auch die Band am Ende. Mit einem zweiten Solo-Gitarristen haben wir unter dem Namen Harmony in Company noch 3 Jahre Musik gemacht und übrigens auch das Studium finanziert. Das war nicht ganz unwichtig.
Und auch nicht ganz unwichtig war oder sehr wichtig war für Ihre Zeit mit den Beethovens, das fassen Sie so in einem Satz, was da mal passiert ist, nämlich, ich lese den mal vor. Ja. Sie sah mich mit den Beethovens auf der Bühne des Polo-Clubs in Klein-Flottbeck. Ich sah sie im Publikum. Der Blitz schlug ein. Das war 1966. Oioioi, was ist denn da passiert? Wen haben Sie im Publikum gesehen?
Das war Moni. Und es ist ein Druckfehler im Buch und meine Frau und ich haben ihn nicht gemerkt. Es war 1965.
Mensch.
Freunde haben uns jetzt darauf hingewiesen, als sie die Biografie lasen. Aber macht ja nichts, es kommt nicht drauf an. Wir haben uns seitdem nie aus den Augen verloren. Sie sah sehr speziell aus, so Courage-mäßige Mode aus Paris, diese ganz kurzen Röcke und eine Brille wie Nana Mouskouri, so eine etwas eckige, heute trägt sie eher eine Runde. Und wir haben den Blick füreinander nie verloren. Wir haben uns damals kennengelernt und waren ja noch sehr jung. Sie war 15, ich war 18. Und zum Glück sind wir jetzt Eltern von 3 Kindern und Großeltern von 5. Und wir wollen auch unbedingt so weitermachen.
Seit 1965 zusammen unterwegs. Dank den Beethovens, hochleben Sie. Wir reden gleich weiter, Rolf Zukowski. Wir hören Ein weiteres Lied von Ihnen, nämlich Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so. Ein Lied von Rolf Zukowski aus dem Jahr 1988. Rolf Zukowski ist heute zu Gast hier bei RBB Kultur. Heute würde man sagen, das ist ein Lied über Diversität mit einem heutigen Begriff. Was hat Sie denn 1988 dazu gebracht, so ein Lied zu schreiben?
Es geht, glaube ich, eher um kulturelle Vielfalt. Diversität wird ja auch sehr oft im sexuellen Sinne gebraucht. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht im Sinn gehabt. Unser Sohn, der Jüngere, der hatte einen türkischen Freund in der Klasse. Und der hat mich drauf gebracht, dass es sicherlich viele Kinder gibt, die bisher in meinen Liedern nicht vorgekommen sind. Obwohl wir sie im Urlaub irgendwo kennengelernt haben. Man hört ja auch an den Namen und an den Ländern, dass das schon eher so aus der Zeit ist, wo es noch nicht um syrische und ukrainische Flüchtlinge ging. Aber man kann das Lied anpassen und das wird oft gemacht. Darüber freue ich mich auch sehr. Ich höre oft und kriege manchmal Videos zugeschickt, dass man sagt, wir haben jetzt unsere syrischen Freunde damit eingebaut oder andere Kinder aus anderen Ländern. In dem Sinne wollte ich ganz gerne den Kindern, mit denen ich zu tun hatte, sagen, ich freue mich, dass es auch Kinder gibt mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Sprache. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir mit denen zusammen was machen. Das zieht sich ja übrigens bis in die heutige Zeit hinein. Ich habe eine deutsch-polnische Klassenreise in Trebnitz, Schloss Trebnitz von meiner Stiftung. Ich habe die Vogelhochzeit in Shanghai gesungen mit Kindern und in Guatemala. Ich mag einfach gerne, ich versuche gern mit Liedern irgendwo Brücken zu bauen, indem man also die Kinder integriert, mehrsprachig. Und das gelingt mit Musik eigentlich ganz besonders gut, auch wenn sie sich selber nicht gut unterhalten können. Aber mit Kopf, Hand und Fuß kann man ja auch viel sagen.
Und Musik hilft dann ungemein. Und, und angefangen hat das Ganze bei Ihnen, davon erzählen Sie, in ganz privatem Rahmen, denn Ihre allerersten Lieder haben Sie für Ihre Tochter,
Anuschka, gesungen. Für unsere Anuschka, genau. Ja. Die war so 1,5 Jahre alt, hat gesungen, unheimlich schön, also wunderschön würde ich jetzt sagen, unheimlich war das ja nicht. Die klassischen Kinderlieder aus einem solchen Fibel-Liederbuch, wo die Noten wie kleine Figuren dargestellt waren. Und wir haben das am Nebentisch, also im Nebenzimmer gehört und haben gedacht, diese Lieder sind schön, aber die haben ja mit ihrem Leben gar nichts zu tun. Und darum habe ich dann irgendwann angefangen, mit ihr an der Hand auch mir Lieder auszudenken. Und ich glaube, die ersten Lieder tatsächlich im Straßenverkehr, so Lieder wie Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. Das waren noch gar keine ganzen Songs, das waren einfach so kleine musikalische Erinnerungsstückchen. Oder mein Platz im Auto ist hinten. Daraus hat sich dann mehr entwickelt, weil wir in einem Kinderhaus die Kinder hatten. Das war so eine Bewegung der 70er Jahre. Dass die Eltern das Kinderhaus organisiert haben mit einer beruflichen Kindergärtnerin, die hießen damals noch nicht Erzieherin übrigens. Und wir haben dann gesagt, jeder tut das, was er kann. Und ich habe mit den Kindern eben Musik gemacht und daraus wurde immer mehr. Und das ganze Repertoire, wie es dann gewachsen ist, wäre ohne diese Zeit, glaube ich, gar nicht denkbar gewesen. Es war wie ein dauerhafter Workshop mit Kindergruppen.
Das waren Ihre ersten öffentlichen Auftritte als Kinderliedermacher, ne? In solchen Kitas, würde man heute sagen.
Ja,
ne?
Genau. Ich bin dann aber auch bald in Grundschulen gegangen und da die Grundschulen manchmal auch feiern, gab es dann auch Schulfeste und dann dauerte es nicht lange, bis es Stadtfeste wurden und dann wurden die Veranstaltungen größer. Aber die ganz großen Veranstaltungen, die ich teilweise auch tatsächlich schaffen konnte mit 10.000 Zuschauern und so, wurden nicht mein Ding. Ich wollte den Blickkontakt behalten und wurde den Kindern auch nah genug sein, auch wenn es vielleicht 400, 500, 600 Leute sind, dass man sich hinterher nochmal sehen kann und das ist so meine Größenordnung geblieben.
Was ich ja an Ihnen auch interessant finde, Sie haben auch eine Vergangenheit als Radiomacher, finde ich als Radiomacher natürlich jetzt nochmal speziell interessant. Sie waren bei ganz verschiedenen Sendern in verschiedenen Formaten. Welche Ihrer Radiosendungen hat Ihnen denn am meisten Spaß gemacht?
Also erstens, ich fühle mich auch hier wieder sehr, sehr wohl. Es ist einfach eine Welt, in die ich furchtbar gern eintauche.
Wie schön.
Ja, also bei Radio Luxemburg durfte ich einfach machen, was ich wollte. Frank Elsner, der mir gerade zum 80. Geburtstag ganz, ganz liebevoll gratuliert hat, auch übrigens in Studio 3 gestern im RBB-Fernsehen, der hat gesagt, Rolf, mach das mal, du kannst das doch irgendwie. Bis hin zu einer Stunde montags, keine redaktionellen Vorschriften, sogar einen ganzen Tag für Kinder, zweimal, 8 Stunden, nur Kinder am Mikrofon. Das war schon die große Radiospielwiese, an die ich am liebsten zurückdenke. Aber beim Norddeutschen Rundfunk habe ich ganz klassischen Kinderfunk gemacht, mit den strengen Vorgaben des öffentlich-rechtlichen Kinderfunks. Auch das war sehr lehrreich, hat auch Spaß gemacht. Aber so dieser ungebremste Spaß, den hatte ich ehrlich gesagt bei Radio Luxemburg.
Sie sind auch selbst, also Radio hat auch bei Ihrer Musikentwicklung auch eine große Rolle gespielt. Sie haben viel Radio gehört, ne?
Ja, unbedingt. Wir haben also in den frühen Jahren natürlich gehört, was die großen Sender wenig spielten. Wir haben dann immer BFBS gehört. Das war der englische Soldatensender in Hamburg. Und da haben wir dann auch die englische Sprache immer mehr lieben gelernt mit ihrer ganzen Vielfalt von Schottisch bis Australisch. Die waren ja dann alle irgendwann mal am Telefon oder im Studio. Und ich habe natürlich dort auch sehr, sehr viel musikalische Einflüsse bekommen. Die ersten Beat- und auch späteren Beat-Songs haben wir tatsächlich bei BFBS gehört. Es gab bei uns im öffentlich-rechtlichen Radio eigentlich nur wenig Musik für die Jugend. Das hat sich dann erst entwickelt.
Sie sind viel ja auch mit Kindern zusammen aufgetreten. Das gab Rolf und seine Freunde. Das war so eine richtige Marke, wo Sie mit vielen verschiedenen Kindern unterwegs waren. Und dann gab es mal einen Auftritt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Mit 500 Kindern haben Sie da zusammengesungen. Das ist bestimmt Ihr persönlicher Rekord, oder?
Ja, an aktiven Kindern auf jeden Fall. Ich habe eine Konzerttournee gemacht, in der man mir etwas vorgetragen hat zu meinem 40-jährigen Jubiläum, Bühnenjubiläum. Und alle möglichen Chöre haben sich ein Programm für mich ausgedacht. Manchmal ganze Musicals, wie zum Beispiel hier in Berlin, auch im Veetz, in der Wuhlheide. Und in Hamburg sollten es die Kinder von der Elbe sein, denn die Elbe ist mein Fluss. Ich habe den Verein Elbkinderland mit ins Leben gerufen. Da sind jetzt ungefähr 20 Chöre im ständigen Austausch miteinander. Wirklich auch gelebte Wiedervereinigung. Und das Schlusskonzert in der Elbphilharmonie, das war der Wunsch, alle diese Elbkinder mal zusammen zu haben. Es mussten dann allerdings immer so 20, 30 pro Chor sein. Daraus wurden diese 500. Und ich hatte mir aber leider 2 Wochen vorher das Sprunggelenk gebrochen. Ich bin auf Sylt in einer Kellertreppe einfach ins Purzeln gekommen und hatte wirklich dreifach das Sprunggelenk gebrochen und musste darum dann, weil der Operateur ein sehr guter war in Hamburg, mit diesem orthopädischen Stiefel, so ist es, Entschuldigung, im Rollstuhl sitzen auf der Bühne. Die Kinder haben ja hauptsächlich mir was vorgesungen. Ich habe auch mal gesungen. Aber ich habe was erfahren dabei, nämlich, dass ich auf der Blickhöhe der Kinder war durch den Rollstuhl. Aha. Ich konnte dem beim Singen immer in die Augen gucken und war auf eine neue Art beweglich im Rollstuhl. Ich war ja eigentlich gesund, habe großen Respekt vor denen, die im Rollstuhl dauerhaft sitzen müssen. Aber ich konnte ja richtig spielen und tanzen mit dem Rollstuhl. Das fanden die Kinder natürlich ganz toll. In dem Sinne war das vielleicht auch was ganz Besonderes, was nur nicht planbar war.
Ein ganz großer Auftritt mit Kindern. Jetzt haben wir ein Lied von Ihnen, das deutet jetzt nochmal in eine andere Richtung Ihres Werks, nämlich das Lied Leise Stärke.
Das, oh, wie schön.
Das ist jetzt schön. Kein Lied für Kinder, oder?
Ein Liebeslied für meine Frau, die immer noch mein Mädchen ist, obwohl sie auch Frau, Weib und Lady sein kann.
Leise Stärke von Rolf Zukowski. Der ist zu Gast hier auf RBB Kultur mit seiner Autobiografie. Das Lied ist ein Liebeslied für Ihre Frau, haben Sie uns gerade gesagt, bevor das loslief. Und wenn ich richtig rechne, 2012 ist das Lied entstanden. 1965, haben Sie vorhin erzählt, sind Sie mit Ihrer Frau zusammengekommen. Also ein Liebeslied nach 47 Jahren zusammen sein. Das muss man erstmal hinkriegen.
Es gab vorher auch schon welche, zum Beispiel Frau Weibley, die lohnt sich auch zu hören, von wegen immer noch mein Mädchen. Also in diesem Lied ist sie wirklich so porträtiert, wie ich sie sehe und ich glaube auch unser engeres Umfeld. Natürlich wissen die nicht so viel von ihr wie ich, denn wir sind immerhin verheiratet. Aber diese leise Stärke, es kam übrigens wie oft bei mir aus einer Wortspielerei heraus. Über Lautstärke redet doch jeder. Aber über leise Stärke hat vielleicht noch nie jemand so richtig gesprochen oder ein Lied gemacht. Nein, ich glaube, in dem Moment, wo ich das jetzt mal wieder gehört habe, ist für mich auch länger her. Ich habe sie so richtig bei mir, wenn ich das Lied höre. Das ist sie. Sie hat Vertrauen zu mir in einem Beruf, wo man so viel weg ist und auch so viel mit anderen Frauen zusammen ist, was ich ja auch sehr schätze. Da muss man Vertrauen haben und da würde man nicht lange zusammen sein, wenn ständig Eifersucht im Spiel ist. Und sie hat eben auch ihre Spielräume. Sie hat viel mehr Hobbys als ich. Sie hat Freundeskreise, die wirklich einfach nur so der Freude wegen beisammen sind. Wir Musiker, vielleicht sogar wir Männer, neigen, glaube ich, immer dazu, Freunde zu haben, die irgendwie auch beruflich oder wie auch immer wichtig sind. Und ich glaube, wir ergänzen uns zum Glück nach wie vor sehr gut und freuen uns. Wir waren jetzt gerade in Paris für meinen Geburtstag zu 2, 3 Tage und haben gesagt, nächstes Jahr fahren wir eine Woche.
Sehr gut. Ich musste bei dem Lied überhaupt an Ihre Ihre Familie denken. Ihre Kinder Anushka und Alexander machen ja inzwischen auch oder schon lange erfolgreich Musik. Und Ihr Sohn, das fand ich interessant, erwähnen Sie auch in dem Buch, der hat sogar schon mal den Eurovision Song Contest sozusagen mitgewonnen. Jetzt war ja gerade das Finale für dieses Jahr am Wochenende. Ihr Sohn war 2014 als Songschreiber für Conchita Wurst beteiligt an dessen Sieg mit Rise Like a Phoenix. Wie stolz waren Sie denn da als Vater?
Also es war wirklich ein Fest. Ich war ja 5-mal beim Eurovision Song Contest mit Schweizer Beiträgen und habe es bis auf den 4. Platz in Dublin 1981 geschafft. Und wir konnten es kaum glauben, wie die Punktewertung immer wieder mehr in Richtung Conchita Wurst ging. Übrigens, dieses Rise Like a Phoenix ist ja eine unglaubliche Hymne. Es sieht jetzt sehr danach aus, als würde es im Wesentlichen um die Person gehen. Die war wichtig, aber der Song war eben auch wirklich ganz stark. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir mit einer so großen Melodie den Eurovision Song Contest gewinnt und dass man diese Persönlichkeit in ihrer Mann-Frau schillernden Art und Weise eben europaweit akzeptiert hat, war ja auch ein Zeichen der Zeit. Und der jetzige Eurovision Song Contest, der war ja im Grunde voll von solchen Persönlichkeiten. Da gab es ja wirklich alles, was heute unter dem Sternchen auch zu sehen und zu lesen ist.
Sie verfolgen das auch weiterhin, das interessiert Sie richtig.
Ja, ich fand in diesem Jahr erstaunlich, wie viele muttersprachliche Beiträge es gab. Ganz ungewöhnlich viel und fand toll, wie ein Crossover von folkloristischen und Pop-Elementen immer spannender wird. Auch bei dem ukrainischen Titel, der ja aus anderen Gründen nun eindeutig gewonnen hat. Der war aber auch musikalisch sehr besonders zwischen Rap und einer solchen Folklore-Melodie. Das ist wirklich auch wegweisend gewesen für mich.
Sie selbst haben so ein Riesenwerk für Kinder, auch für Erwachsene vorgelegt. Jetzt sind schon jüngere Leute, die heute Musik für Kinder machen, die sind inzwischen schon aufgewachsen mit Rolf Zukowski Kinderliedern. Es gibt zum Beispiel eine Hip-Hop-Gruppe, Deine Freunde heißt die. Die bezieht sich auch in ihren Stücken auf sie. Und die Truppe wollte sich am Anfang sogar Rolf zu Kopfnick, also praktisch nach Ihnen. Davon haben Sie abgeraten. Ja, warum denn?
Mein Sohn trug das an mich heran, hat gesagt, da sind so drei Jungs. Einer davon ist der ehemalige Drummer von Echt, Flo Sump. Und die wollen sich Rolf zu Kopfnick nennen. Ich habe gesagt, die muss ich mal kennenlernen, wer auf solche Ideen kommt. Den sollte ich näher kennenlernen. Dann haben sie mir mein Lied, Wie schön, dass du geboren bist, in einer Hip-Hop-Fassung vorgespielt. Das fand ich unglaublich. Sowas hatte ich noch nie gehört. Ich habe gesagt, wisst ihr was, spielt mir noch 2, 3 andere Sachen vor. Haben sie dann auch gemacht, so ihre ersten Demos. Und habe gesagt, wisst ihr was, ich glaube, ich sollte für euch ein neues Label gründen. Ihr macht eine solche Innovation in der Kindermusik, übrigens auch für die Eltern ganz großartig, aber ihr solltet euch nicht an meinen Namen ketten. Ihr seid ihr und ihr solltet eigenständig sein. Und dann sind sie auf den Namen Deine Freunde gekommen, was ja auch eine Spielerei ist mit Rolf und seine Freunde. Und wir sind sehr gut befreundet. Sie sind jetzt sehr, sehr erfolgreich, seit 10 Jahren zusammen. Und zum Glück haben sie mich immer noch ganz gern als Mentor, als Berater, aber eigentlich brauchen sie mich nicht mehr. Sie brauchen, glaube ich, mich am ehesten noch in diesem Gefühl der Freundschaft, wie das alles mal angefangen hat.
Deine Freunde in der Rolf Zukowski Nachfolge. Jetzt möchte ich ganz zum Schluss mal noch einen Moment ansprechen, von dem Sie erzählen. Das war so der Moment in Ihrem Buch, von dem ich dachte, das hätte mich jetzt, wenn ich Sie wäre, hätte mich das definitiv umgehauen. Sie erzählen nämlich, also Ihre Lieder haben sowieso so eine richtige Reise um die Welt gemacht. Ja, Sie haben vorhin von Shanghai zum Beispiel erzählt, wo Musik von Ihnen aufgeführt wurde. Und dann erzählen Sie, dass Kinder in Guatemala, im Hochland von Guatemala, Lieder von Rolf Zukowski gesungen haben in der Sprache der Maya, weil das Maya-Kinder waren. Das ist doch... Standen Sie nicht auch da und dachten, das ist jetzt einfach unglaublich?
Es hat mich zu Tränen gerührt, weil der Chorleiter in Deutschland zu Gast war mit einem Chor, der Kikotem heißt. Das ist guatemaltekisch Freude. Und dem habe ich am Ende auf den Weg mitgegeben, wenn du die Kinder mindestens so liebst wie die Musik, dann kannst du ganz viel erreichen, aber versuch dann auch in ihrer Sprache Lieder zu finden, die es bei euch bisher nicht gab. Und es gab in Guatemala wirklich praktisch keine kinderfolkloristischen Lieder. Es gab nur Pop aus Amerika. Und er hat es gemacht und hat mit Gretel Lossau, einer Lehrerin der deutschen Schule, die dort den Kindergarten leitete, meine Lieder übersetzt und ist dann tatsächlich in diese indigenen Gebiete am Atitlansee gefahren und hat mir davon berichtet. Und das fand ich wirklich unglaublich. Also viel mehr kann man nicht erreichen. Das kann auch keine Chartposition irgendwie, was so ein Gefühl mir gegeben hat.
Diese Geschichte erzählt Rolf Zukowski unter anderem in seiner Autobiografie mit dem Titel Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Die ist gerade im Edelbooks Verlag erschienen. Rolf Zukowski war zu Gast hier auf RBB Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke, es war mir eine Freude.